Ja, ich möchte zu Beginn unseren Predigttext lesen. Der steht in Markus Kapitel 14, ab Vers 1. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn, Jesus, mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, ja, nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau. Sie hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte das Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Und Judas Iskariot, einer von den 12, ging hin zu den hohen Priestern, dass er ihn an sie verriete. Als sie das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Ich habe die Predigt überschrieben mit Verschwendung. Was ist Verschwendung? Ich verschwende was, wenn ich mehr Geld ausgebe als notwendig. Ich verschwende Zeit, wenn ich meine Arbeit nicht zügig voranbringe, verschwende ich Zeit. Es gibt viele Möglichkeiten, verschwenderisch zu sein. Manchmal, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, Sie haben vielleicht irgendwas bestellt und dann kommt von der Post das große Päckchen. Und dann beginnen sie mal auszupacken. Das ist eine Verschwendung von Verpackung. Und dann kommt irgendwas Kleines raus. Verschwendung kann auch verletzend sein. Wenn Sie zu Ihrer Frau sagen, der Schmuck an dir ist Verschwendung. Was sagen Sie da damit? Du bist es nicht wert, dass du das trägst. Verschwendung begegnet uns immer wieder. Und auch hier in diesem Text haben wir eine Geschichte von Verschwendung. Doch der Text ist wie eine Verpackung. Wenn Sie Schmuck kaufen gehen, wenn er etwas wertvoller ist, dann ist er oft in einer schwarzen Schachtel oder es ist in schwarzem Samt, ist das Schmuckstück drin. Da ist es keine Verschwendung, sondern dieses Schwarz soll das Schmuckstück auf eine besondere Weise hervorheben. Und so kommt es mir vor in dem Text, den wir haben. Wir haben hier eine wunderbare Geschichte in einer schwarzen Schachtel. Wenn wir die ersten Verse lesen, dann lesen wir von den Schriftgelehrten. Und die Schriftgelehrten, das ist so wie der schwarze Boden. Und wir lesen, ihr Ziel war es, Jesus zu töten. Und unter diesem schwarzen Hintergrund kommt unsere Geschichte ganz besonders zur Geltung. Wir lesen, es war kurz vor dem Passafest. Das Passafest war das größte Fest, das es zu der Zeit gab in Jerusalem. Da wurde geplant und eingeladen und alles gerichtet. Man musste sich einen Saal anmieten. Das ganze Haus wurde auf den Kopf gestellt. Bis zum letzten Winkel wurde alles ausgeputzt, damit ja nicht irgendwo noch ein Krumen ist von gesäuerndem Brot. Und zu der Zeit hatte Jerusalem circa 30.000 Einwohner. Und zu den 30.000 Einwohnern kamen etwa 150.000 Gäste. Da war was los. Stellen Sie sich mal vor, wenn ganz Darmstadt nach Langen geht zu Besuch und nicht nur kurz, sondern auch noch über Nacht bleibt, ja, da wird's eng und die würden sich bedanken. Also da war wirklich was los in Jerusalem. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Theologen, die Elite, die wussten, das passt uns nicht so ganz. Da ist dieser Jesus, Bestimmt laufen alle diesem Jesus nach und das wollen wir nicht. Und sie waren neidisch. Und ich denke auch zu Recht. Wir lesen das Volk, die haben verglichen, die haben gesagt, okay, hier sind unsere Schriftgelehrten, unsere Pharisäer, die lehren uns. Hier ist Jesus, er lehrt auch. Und dann haben sie den Schluss gezogen und haben gesagt, Jesus lehrte mit Vollmacht, nicht wie die schriftgelehrten Pharisäer. Und das hat gesessen. Das war eine Blamage für die Theologen. Jesus hat sie öffentlich bloßgestellt. Er hat gesagt, sie sind ein Schlangenbrut. Sie sind selber blind und wollen andere Blinde leiten. Und das wollten sie sich nicht gefallen lassen. Und Jesus hat ihnen auch einen Spiegel vorgehalten für ihr eigenes Leben. Er hat gesagt, schaut mal, ihr putzt eure Häuser, ihr putzt eure Gefäße, ihr macht alles rein. Aber euer Herz, euer Leben reinigt ihr nicht. Ihr tut keine Buße. Ihr versucht, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Und in solchen Kulturen, in der Missionologie sprechen wir von scham- und schuldorientierten Kulturen. In einer schamorientierten Kultur, wenn eine Person ihr Gesicht verliert, wenn sie beschämt ist, das ist das Schlimmste, das ist fast ein Todesurteil. Bei den Indigenas, wo wir gearbeitet haben, im Amazonas-Tiefland, wenn einer dort beleidigt wurde, musste er normalerweise das Dorf verlassen mit seiner Familie. Es gab keine Möglichkeit mehr, das zu lösen. Und so auch die Pharisäer, sie wurden beleidigt, beschämt. Eine unglaubliche Geschichte. Und auch sie haben sich überlegt, wie können wir das wieder richten? Und es ist interessant, was der Mensch alles unternimmt, wenn er wieder was richten möchte. Bei ihnen lesen wir, mit Hinterlist, mit Trug haben sie beschlossen, dieser Jesus muss sterben. Das lassen wir uns nicht gefallen. Stellen Sie sich mal vor, ein Kind hat gerade ein Schokoladeneis gegessen, verschmiert bis hinter die Ohren. Die Mama stellt es vor den Spiegel und sagt, schau mal, wie du aussiehst. Und das Kind wird ärgerlich und zerbricht den Spiegel. So dumm ist kein Kind. Aber genau das haben die Pharisäer gemacht. Jesus hat ihnen einen Spiegel vorgehalten und anstatt sich zu reinigen, haben sie den Spiegel zerstört. Anstatt die Konsequenz aus der Lehre Jesu zu ziehen, wollten sie Jesus töten. Und dieser listige Plan, den sie gemacht haben, dieser dunkle Boden in unserer Geschichte, da gibt es noch einen dunklen Deckel obendrauf. Und den lesen wir am Ende unseres Textes, wo es die Rede von Juda Iskariot. Er wollte Jesus verraten. Da hat sich die List der Pharisäer und Schriftgelehrten mit der Geldgier von Judas gepaart. Und der Deckel passt gut obendrauf. Und wir sind oft sehr schnell dabei zu sagen, ja, dieser Judas, der hat Jesus verraten, was für ein schlechter Mensch, ein schwarzes Schaf. Ich weiß es nicht. Wenn ich die Geschichte von Judas lese, dann hat sich Judas von Jesus berufen lassen. Er hat seine vorherige Arbeitsstelle aufgegeben. Er ist 3 Jahre hinter Jesus hergewandelt, hat ihm zugehört, hat das Geld verwaltet. Und ich weiß nicht, ob da eine schlechte Absicht war. Und vielleicht, wir wissen es nicht, hat Judas genau hier in der Geschichte begriffen, es kommt ganz anders, als ich erhofft hatte. Judas hat gehofft, dass Jesus dort mal regieren wird in Israel. Jesus soll sie von den Römern befreien. Und nun hier in der Geschichte lesen wir, Jesus sagt, lass sie, sie hat mich zu meinem Begräbnis gesalbt. Judas hat erwartet, Jesus wird zum König gesalbt, aber doch nicht zum Begräbnis. Und was für eine Enttäuschung, wenn man feststellt, ich habe auf die falsche Karte gesetzt. 3 Jahre in Sand gesetzt. Verschwendung. 3 Jahre verschwendet in meinem Leben. Ich weiß es nicht, aber es könnte sein, dass uns Markus da einen Hinweis geben möchte. Und doch sehen wir, dass die Habgier auch immer wieder, auch bei Judas und auch bei uns. Wenn wir ins eigene Leben schauen oder ringsum, wie viele Familien gehen zugrunde, da nur gearbeitet wird, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld und die Familie geht kaputt? Wie oft opfert man die Wahrheit für Geld. Und Marxens, wenn Sie nach nach Peru gehen, dann werden Sie erstmal nach Lima kommen. Und wenn man nach Lima kommt, es ist wirklich krass. Da gibt es Wohngegenden mit riesen Villas, ein toller grüner Garten in einer Parkanlage drin. Da stehen 2-3 Autos vor der Tür und nicht irgendwelche, sondern das sind dann wirklich ein Porsche, Cayenne oder was auch immer. Völlig irrsinnig. Dann gibt es einen Fahrer, eine Haushälterin, die Kinder werden vom Fahrer in die Schule gefahren. Einfach krank. Und dann geht man eine halbe Stunde weiter und dort lebt eine Familie unter einer Plastikfolie. Es gibt kein Wasser, es gibt kein WC. Einmal in der Woche kommt der Tanklastwagen, bringt, da können sie sich dann einen Eimer voll Wasser abfangen für die Woche. Habgier, die Schere geht immer weiter auseinander zwischen Arm und Reich. Das ist die Habgier, die es gibt. Und so auch bei Judas. Und Judas war clever. Er war enttäuscht. Und dann hat er sich gesagt, wenn ich schon auf die falsche Karte gesetzt habe, wenn das schon alles nichts war mit dem Jesus, dann schlage ich doch noch ein bisschen was raus. Dann verkaufe ich dort den Jesus. Ich verrate ihn, dann habe ich wenigstens noch was davon. Enttäuschung ist was, was uns zu den unmöglichsten Dingen verleitet. Und vielleicht kennen Sie es auch. Enttäuscht von Jesus. Sie haben eine tolle Erwartung gehabt. Wenn ich Christ bin, dann muss das und das passieren. Dann muss doch im Leben glatt laufen. Jesus kann doch heilen. Ein Gebet, dann bin ich gesund. In Kolumbien, in Bogota, gibt es riesengroße Megachurches. Und dort wird immer nur gepredigt, du musst glauben, dann wirst du gesund werden. Du wirst reich werden, du wirst glücklich werden. Und die Leute werden es nicht. Enttäuscht gehen sie weg. Und leider enttäuscht von Jesus. Enttäuschung kennen Sie sicher auch aus Ihrem Leben. Mir ging es als Jugendlicher so. Ich hatte ein Leben mit Jesus begonnen. Und dann in der Pubertät, in der Teenagerzeit, da ging das irgendwie alles nicht so auf, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich war frustriert, ich war enttäuscht. Und ich habe dann alle meine christlichen Bücher in Karton rein, wollte nichts mehr davon wissen. Dann habe ich die letzte Bibel rausgezogen, gedacht, so ein Blödsinn. Das stimmt ja alles nicht. Und habe die Bibel einfach irgendwo aufgeschlagen, wollte mich eigentlich lustig machen über den Blödsinn, der da drin steht. Und die Bibel fiel auf in Lukas, wo es heißt, Simon, Simon, der Satan hat euch gesiebt wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dich dereinst bekehrst, so geh hin und stärke deine Brüder. Da war auch der Auftrag wieder ganz klar. Enttäuschung, falsche Vorstellungen. Und Jesus, er hat uns kein glückliches Leben verheißen, aber er hat verheißen, und ob du schon wanderst im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist eine ganz andere Basis. Mir ging es einmal so, als ich kam in den Stamm, um einen ehemaligen Bibelschüler zu besuchen. Und die Familie, er und seine Frau, haben fürchterlich geweint. Ihr ältester Sohn wurde von einer Schlange gebissen. Die Lähmungserscheinungen kamen hoch. Und er war so froh, dass wir kamen. Und bis zum nächsten Krankenhaus, 4 Tage. Das Geld wäre nicht das Problem gewesen, aber 4 Tage bis zum Krankenhaus. Und wir haben gebetet wie ein Weltmeister. Und ich dachte, Mensch, Jesus, hier ist ein treuer Knecht. Du musst doch das Gebet erhören. Und der Junge ist gestorben. Da war ich enttäuscht, frustriert. Wie kann Gott sowas zulassen? Und ich denke, auch Sie können Enttäuschung im Leben, wenn es nicht so läuft, wie wir es oder wie Sie sich's erhofft haben. Ja, ein enttäuschter Judas, Geldgier, gesellt sich zu dem Boden. Wir haben den schwarzen Boden der Schriftgelehrten und Pharisäer, den dunklen Deckel von Judas. Doch zwischendrin haben wir diese Perle, diesen Schatz, dieser Frau. Wir lesen im Johannesevangelium, dass sie Maria hieß. Wir lesen, dass Jesus dort bei Simon war, dem Aussätzigen. Vermutlich hat Jesus ihn geheilt, wir wissen es nicht. Vielleicht war es so ein kleines Dankeschön oder ein großes Dankeschön. Aber da saßen sie am Tisch und dann kam doch diese Frau einfach reingestürmt. Sie hat nicht geklingelt, sie hat nicht gesagt, oh, Entschuldigung, dass ich hier störe in der Männerrunde. Sie war ein ganz krasser Kontrast zu den Pharisäern Schriftgelehrten. Ihr war es egal, was die anderen denken. Sie hat nur eines im Blick gehabt, Jesus. Und dort ging sie auch schnurstracks hin. Und wir lesen, sie hat dort ein Nartenfläschchen, ein Fläschchen mit Nartenöl dabei gehabt. Das Nartenöl ist was ganz Wertvolles gewesen. Heute ist erschwinglich. Ich konnte es mir auch leisten. Das ist heute nicht mehr so schwierig. Nartenöl wurde damals in Indien im Himalaya auf 5500 Meter gewonnen von einer Pflanze. Also Marx werden jetzt in ähnliche Höhen kommen. Meines Wissens gibt es dort keine Narte. Und sie hat dieses Öl genommen, ein Jahresverdienst eines Tagelöhners. Und da hat sie nicht nur ein paar Tropfen drauf und es hätte genügt. Ich lasse das Fläschchen durchgehen. Jeder kann sich 2, 3 Tropfen auf den Handrücken oder wo auch immer hin tun und sie werden es merken. Und ja, es reichen wenige Tropfen und es duftet schon. Und nein, sie hat nicht nur ein paar Tropfen genommen, sie hat die ganze Flasche ausgeschüttet. Verschwendung. Ein Übermaß an Duft, ein Übermaß an finanziellem Einsatz. Aber es war ihr egal. Ich lasse es gerade mal durchlaufen, dann haben wir hier noch ein bisschen Duft hier im Raum. Dankeschön. Ja. Und Jesus und die Jünger waren sauer. Die haben gesagt, ah, so eine Verschwendung, das muss doch nicht sein. Und Jesus wendet ihren Blick wo ganz anders hin. Jesus bringt ihnen eine weitere Lektion in Gottes Mathematik bei. Und es war noch nicht die erste Lektion. Ich denke da an Johannes 6, als dort die 5000 Männer waren mit Familien in der Wüste, haben Jesus zugehört, hatten Hunger. Und Philippus sagt, Jesus, schick sie mal weg, die brauchen doch was zu essen. Und Jesus sagt, gib du ihnen was zu essen. Und Philippus war clever, er konnte rechnen, er hat gesagt, ja, 200 Silberstücke würden nicht reichen, um alles satt zu bekommen. Und er hatte recht, 200 Silberstücke hätten nicht gereicht, aber es haben 5 Brote und 2 Fische gereicht. Gottes Mathematik. Oder ich denke in Markus 12, da sitzen die Jünger am Tempel und beobachten, wie eine Frau 2 Schärflein dort in den Opferkasten steckt. Die Pharisäer sagen, ja, was ist denn das? Das ist ja gar nichts wert. Und was macht Jesus? Er sagt, diese Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Gottes Mathematik. Der reiche Jüngling. Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen und folge mir nach. Und wir sehen, wenn wir uns damit beschäftigen, Gottes Rechnung geht anders. In Gottes Rechnung geht es nicht um den Wert der Gabe, sondern es geht um Hingabe. Es geht bei Gott nicht um den Wert der Gabe, sondern um Hingabe. Und das lässt die Tat dieser Frau so leuchten. Das ist so ein Kontrast zu dem schwarzen Deckel. Sie fragt nicht, was denken die anderen. Sie fragt nicht, wie viel ist das Nartenöl wert, sondern sie fragt oder sie sieht nur Jesus. Dort schaut sie hin. Verschwendung. Dort, wo wir was Jesus hingeben, ist es nicht Verschwendung. Manche sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, Benny und Daniela, werden sagen, hey, wie kann man so dumm sein, in den besten Jahren in die Mission gehen, auch noch nach Peru? Das ist doch Verschwendung vom Leben. Und die armen Kinder, wie ist es mit der Schulausbildung? Verschwendung vom Leben. Oder als Gemeinde könnten sie sagen, Benny und Daniela sind so wertvoll in unserer Gemeinde. Warum sollen wir sie ziehen lassen? Und nicht nur ziehen lassen, sondern vielleicht auch noch für sie beten? Vielleicht auch noch was geben? Das ist doch Verschwendung, wir brauchen sie doch selbst. Doch wenn wir mit Gottes Mathematik rechnen, dann werden auch Sie als Gemeinde erleben, Gott wird es segnen. Es wird eine Bereicherung sein für die ganze Gemeinde. Wir sehen hier den Kontrast. Und Judas ist ja ganz clever und sagt, Judas möchte, seine Geldgier wird noch schön fromm verpackt. Er sagt, das Geld, das könnte man doch den Armen geben. Und auch oft wird in christlichen Gemeinden auch Dinge einfach so fromm verpackt. Es war ein Pastor, der war unterwegs und hat sich 2 Packungen Kaffee gekauft und die wollte er durch den Zoll bringen und das war nicht erlaubt. Und dann hat er gedacht, ich bin clever, ich verstecke es unter meinen Armen. Hat sich da drunter geklemmt, ging zum Zoll, dann kam der Zöllner und hat gefragt, haben Sie was zu verzollen? Dann sagt er, ja, ich habe 2 Päckchen Kaffee, aber die habe ich unter den Armen verteilt. Ja, manchmal sind wir ganz kreativ, um verbotene Dinge zu verdecken. Und das wird euch auch in Peru immer wieder begegnen, wenn es dann darum geht, einen Führerschein zu machen und sie lassen einen durchfallen, weil da ist ja ein Weiser, der kann ein bisschen bezahlen. Und wenn man dann nicht bezahlt, als ich meinen Führerschein machen wollte, ich wollte mich offiziell anmelden, dann sagt er zu mir, also für 200 Soles sind etwa 50 Euro kommen Sie durch die Prüfung. Für 300 Euro brauchen Sie gar nicht zur Prüfung kommen, kann ich es Ihnen gleich geben. Ja, das ist verlockend. Ja. Irgendwie. Das ist verlockend, ein verlockendes Angebot. Und vielleicht kann man es auch ganz fromm verpacken. Ja, die Zeit und ich bin ja Missionar, ich weiß es nicht. Ja, so hat es auch Judas getan. Doch es geht hier nicht um Arme. Es geht nicht darum, dass wir verschwenderisch sein sollen. Es geht nicht darum, sollen wir Armen helfen, ja oder nein. Sondern es geht darum, dass ich eine Beziehung zu Jesus habe. Und das hat die Frau zum Ausdruck gebracht. Sie hat ihre Wertschätzung Jesus entgegengebracht. Und wenn wir Jesus sehen, wir haben es jetzt im Rückblick. Wir wissen, Jesus ist dort am Kreuz gestorben. Er hat sich für uns dort annageln lassen, foltern lassen. Er ging in den Tod für uns. Das sehen wir jetzt im Rückblick. Das hat die Maria noch nicht gesehen. Aber Jesus hat alles für uns gegeben. Und da frage ich Sie, wir haben gesagt, Verschwendung ist, wenn ich was gebe, wo es gar nicht wert ist. Kann es jemals sein, dass ich etwas an Jesus gebe und es ist Verschwendung? Wenn wir Jesus unser Leben hingeben, er ist das Wertvollste, kann es nie Verschwendung sein. Amen.